Stell dir mal vor, du nimmst die tiefgründige poetische Naturbetrachtung von Goethe, dann die messerscharfe historische Dialektik von Hegel und packst die kompromisslose revolutionäre Wucht von Mao Zedong dazu.
Was an sich schon eine völlig wilde Mischung ist.
Absolut wild. Und dann, und jetzt kommt's, fütterst du all das in eine künstliche Intelligenz. Was kommt dabei heraus? Anscheinend die Blaupause für eine völlig neue Kunstreligion.
Ja, das ist schon ein ziemlicher Hammer. Schön, dass du wieder dabei bist bei dieser neuen Tiefenanalyse.
Genau, willkommen. Unsere heutige Mission ist nämlich wirklich speziell. Wir wühlen uns heute ausnahmsweise mal nicht durch hunderte Seiten von Forschungspapieren oder riesige Datensätze.
Nee, ganz im Gegenteil. Wir haben genau einen einzigen, extrem verdichteten Textabsatz vor uns.
Richtig, ein kurzer Post vom 17. Juli 2025. Aber dieser Absatz hat eine Dichte, die man fast schon physikalisch spüren kann. Er fängt ganz tief in der Kunsttheorie und der deutschen Romantik an.
Und endet dann plötzlich völlig aus dem Nichts bei maschinellem Lernen und KI.
Ganz genau. Okay, lass uns das mal entbacken. Wir stehen hier vor einem echten intellektuellen Rätsel. Womit genau fängt diese wilde Fahrt eigentlich an?
Also die Fahrt beginnt direkt mit dem Titel und dem Namen der Bewegung, die in diesem Dokument vorgestellt wird. Der Leitspruch des Posts lautet unmissverständlich: Macht braucht Kontrolle.
Ein ziemlich harter Satz.
Ja, absolut. Und dieser Satz wird einer Entität namens Gaia zugeschrieben. Gaia steht in diesem Text als Akronym für, halte dich fest, goetheanistisch autonome intuitive Aktion.
Puh, okay. Genau da bin ich bei meiner Vorbereitung das erste Mal richtig hart gestolpert. Ich meine, wenn man das Wort Gaia hört, denkt man doch unweigerlich an die griechische Mythologie, oder?
Richtig, an die Mutter Erde.
Genau, an so eine entspannte Mutter Erde, an ökologische Bewegungen, so eine harmonische, fast schon hippieske Verbundenheit mit der Natur. Aber hier in diesem Dokument, da klingt Gaia eher wie das geheime Passwort von so einer hochintellektuellen Untergrundorganisation.
Das ist ein sehr treffendes Bild. Was hier faszinierend ist, ist genau diese gewollte, permanente Reibung im Text.
Ja, weil ich versuche, das gerade zusammenzubringen. Auf der einen Seite dieser harte, fast schon staatstragend oder militärisch klingende Leitspruch: Macht braucht Kontrolle. Und auf der anderen Seite löst sich das Akronym auf in intuitive Aktion.
Genau da liegt der Widerspruch.
Das beißt sich doch extrem. Das ist, als würde man einem wilden, ungezähmten Fluss sagen, er soll gefälligst exakt nach einem strengen Businessplan fließen.
Ha, bleiben wir direkt mal bei diesem Flussbild. Wenn der Fluss nach einem Businessplan fließen soll, dann ist der Damm, der ihn in seine Schranken weist, in diesem Fall die bewusste Formgebung.
Okay, verstehe.
Der Text baut im allerersten Moment eine enorme Spannung auf. Du hast diesen Ruf nach Kontrolle der Macht, also ein sehr strukturelles, ordnendes Statement, und demgegenüber steht der Fokus auf Worte wie Autonomie und Intuition.
Und Intuition steht ja eigentlich für völlige Freiheit, ne? Für das Ungeplante, das aus dem Bauch herauskommende, was man eben gerade nicht kontrollieren kann.
Exakt. Und als Krönung haben wir dann noch das Adjektiv goetheanistisch.
Ja, da wollte ich gerade einhaken. Was genau macht eine Aktion goetheanistisch? Das klingt für mich nach Weimarer Klassik und langen Spaziergängen durch botanische Gärten.
Naja, im Kern geht es beim Goetheanismus um eine ganz bestimmte Art der Weltbetrachtung. Goethe hat die Natur eben nicht wie so ein distanzierter Wissenschaftler durch ein Mikroskop betrachtet, der alles in tote Einzelteile zerlegt.
Sondern?
Er suchte nach der Metamorphose, nach dem lebendigen, dem ganzheitlichen Zusammenhang. Wenn man also eine goetheanistisch autonome, intuitive Aktion fordert, dann ist das der Anspruch, aus einer tiefen, fast organischen Beobachtung heraus zu handeln.
Ah, also es ist keine blinde Aktionismuswut.
Genau. Es ist ein Handeln, das behauptet, im absoluten Einklang mit den tieferen Gesetzmäßigkeiten der Welt zu stehen.
Okay, das signalisiert uns sofort, hier geht es nicht um Leute, die sonntags zur Entspannung ein bisschen Aquarell malen.
Definitiv nicht.
Durch diese Kombination von Macht, Kontrolle und Aktion wird klar, dass hier ein strukturierter, tiefgreifender Eingriff in die Realität geplant ist. Die Intuition soll quasi zur Waffe werden, die tatsächliche Machtverhältnisse berührt.
Exakt. Und diese Ambition wird im direkten Anschluss im Vorspann des Textes noch viel deutlicher. Dort schreibt eine Person namens Ares Blütenrein und definiert diese Gaia als die, ich zitiere das mal kurz, sozialplastische Handlung der kunstrevolutionären Avantgardistin.
Oh wow, da müssen wir ansetzen. Sozialplastisch. Als ich das gelesen habe, dachte ich echt sofort an Knetmasse, also an Play-Doh.
Ja, der Vergleich passt hervorragend.
Es klingt halt so, als würde diese sogenannte Avantgardistin versuchen, die Gesellschaft selbst, also das soziale Gefüge, in dem du und ich leben, wie so ein weiches Stück Plastilin zu formen.
Das ist genau das Bild, das hier vermittelt werden soll.
Aber wenn ich das mal weiterdenke, ist das doch ein gigantischer, fast schon arroganter Anspruch, oder? Wer nimmt sich denn bitte das Recht heraus, die menschliche Gesellschaft als sein persönliches Kunstwerk zu betrachten, an dem er einfach so herumkneten darf?
Das ist die entscheidende Frage. Wenn wir den Begriff sozialplastisch mal in seinem ideengeschichtlichen Kontext sezieren, dann geht es hier um die radikale Erweiterung des Kunstbegriffs.
Das heißt, Kunst ist nicht mehr nur das Gemälde an der Wand.
Genau. Der Text suggeriert, dass Kunst hier eben nicht an eine Leinwand oder den Raum von irgendeiner schicken Galerie gebunden ist. Die Handlung selbst, also die soziale Interaktion, die tatsächliche Formung der Gesellschaft, das ist das eigentliche Kunstwerk.
Okay, das ist ein massives Konzept. Der Text bezieht sich da ja auch explizit auf historische Vorbilder, richtig?
Ja, er verweist direkt auf die Werke von Carl Philipp Moritz und auf das frühromantische Manifest von Hölderlin, Hegel und Schelling.
Okay, das sind die absoluten Schwergewichte. Lass uns das kurz rekapitulieren, für alle, die ihr Philosophiestudium vielleicht nicht gerade frisch im Kopf haben. Wir sprechen hier vom deutschen Idealismus und der Frühromantik des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts, richtig?
Völlig korrekt.
Was genau ist denn deren Werkzeug, das hier in unserem Text aus 2025 genutzt werden soll?
Nehmen wir mal Carl Philipp Moritz. Er war einer der Ersten, der die Idee der vollkommen autonomen Kunst prägte. Vor ihm hatte Kunst fast immer einen ganz konkreten Zweck.
Also sowas wie moralisch belehren oder die Kirche schmücken.
Argumentiert, dass ein wahres Kunstwerk in sich selbst vollendet ist. Es existiert nur um seiner selbst willen. Es ist absolut autonom.
Verstehe. Und was ist mit diesem Manifest von Hölderlin und den anderen?
Das ist das sogenannte älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus. Das war ein Text, der nicht weniger forderte, als die gesamte Welt durch Geist, Ästhetik und Freiheit völlig neu zu erden. Die Philosophie sollte sinnlich werden und die Poesie sollte die höchste Lehrerin der Menschheit werden.
Also echte intellektuelle Höhenflüge. Aber was dieser Ares Blütenrein hier in unserem Text macht, ist ja nochmal ein entscheidender Schritt weiter.
Ja, er geht von der Theorie in die Praxis.
Richtig. Diese alten, theoretischen Manifeste sollen durch Gaia eine, wie heißt es im Text, individuelle Selbstbildungsgestalt bekommen.
Genau das. Die Theorie wird quasi gewaltsam in die Praxis gezerrt. Alte philosophische Texte werden durch diese Avantgardistin in reale Formen der Aktionen übersetzt.
Das ist heftig.
Ja, die Gesellschaft wie Knetmasse zu formen, mag von außen extrem arrogant klingen, aber aus der Binnenlogik dieses Textes heraus ist es die absolut höchste Form der Selbstbildung. Es ist der Versuch, die Welt nicht mehr nur zu interpretieren, sondern sie ästhetisch zu zwingen, sich neu zu ordnen.
Okay, da folge ich dir. Wir haben also diese Avantgardistin, die mit den theoretischen Werkzeugen der deutschen Romantik die Gesellschaft formen will, um letztlich Macht zu kontrollieren.
Eine sehr gute Zusammenfassung.
Bis hierhin ist das ein faszinierender, wenn auch sehr dichter Ausflug in die Kunstphilosophie. Man liest da gemütlich mit, man stellt sich vor, wie Hölderlin gedankenschwer durch den Tübinger Wald spaziert.
Und dann knallt's.
Und wie? Mitten im Satz wirft dieser Text eine völlige Nebelkerze. Ein krasser Stilbruch.
Du beziehst dich auf die Aufzählung der Vorbilder, denen diese Bewegung konkret folgen will, nehme ich an.
Ja. Und was für ein wilder, fast schon surrealer Cocktail das ist. Es heißt, die Bewegung folge dem Beispiel von, ich zitiere, Goethe, Hegel und Mao Zedong.
Mhm, das ist der Moment, wo man zweimal lesen muss.
Bitte was? Mao Zedong? Im selben Atemzug mit dem Dichterfürsten Goethe und dem Großmeister der Dialektik Hegel? Ich habe diesen Satz echt dreimal gelesen. Wie passen diese historischen Figuren im Universum dieses Textes überhaupt an denselben Tisch?
Also, wenn wir das völlig sachlich analysieren und wir bewerten hier rein die Konstruktion und die innere Mechanik des Textes, dann sehen wir hier den Versuch einer ultimativen, extremen Synthese.
Der Autor versucht, völlig unterschiedliche Dimensionen menschlichen Wirkens gewaltsam zu verschmelzen.
Warte, ich stelle mir das ungefähr so vor. Goethe und Hegel sind in dieser Gleichung quasi die Architekten. Sie liefern die feingeistigen Baupläne.
Richtig, die Theorie.
Goethe bringt die tiefgreifende Naturbetrachtung. Hegel bringt die Dialektik, also diese Idee, dass sich die Welt durch ständige Widersprüche und deren Auflösung durch These, Antithese und Synthese vorwärts bewegt.
Sehr gut auf den Punkt gebracht.
Aber Architekten sitzen halt am Schreibtisch. Baupläne allein verändern die Realität auf der Straße nicht. Braucht es da in der Logik dieses Textes die radikale Umwälzung, für die der Name Mao hier rein symbolisch eingesetzt wird? Sozusagen als die Faust, die das Gedicht in die harte Realität hämmert.
Das ist eine sehr präzise Übersetzung dessen, was hier textlich passiert. Goethe und Hegel stehen für die höchste ästhetische Theorie, für das Durchdringen der Welt mit dem reinen Geist.
Und Mao?
Mao Zedong wird hier völlig aus seinem spezifischen historischen Kontext herausgelöst und fungiert im Text als reines Prinzip, als Symbol für extreme, unerbittliche, revolutionäre Praxis, für das totale Umwälzen von bestehenden Verhältnissen. Es geht dem Text darum, die ästhetische Theorie mit dieser extremen Praxis zu verbinden, rein als Beispiele, denen gefolgt wird.
Eine Art philosophische Kernfusion also. Aber wofür wird diese ganze Energie gebraucht? Was ist das Ziel?
Der Text formuliert das Ziel sehr klar, um eine kunstreligiöse Ursache zu werden. Die Philosophie soll nicht länger nur gedacht und in so verstaubten Universitätsseminaren diskutiert werden,
sondern
sie soll mit echter revolutionärer Energie aufgeladen und als neue quasi religiöse Kraft etabliert werden.
Eine kunstreligiöse Ursache. Das ist ein massiver Begriff. Und wenn man eine neue Religion oder eben eine Kunstreligion gründen will, muss man ja erst einmal definieren, was eigentlich das Problem der aktuellen Welt ist, das man lösen möchte.
Logisch. Jede Bewegung braucht ein Problem, das sie lösen kann.
Und das führt uns direkt zum großen Ziel dieser Gaia-Bewegung. Der Text erklärt, dass er den, ich zitiere wieder, irdischen und geistigen Transzendenzverlust in der Moderne durch eine Immanenz ersetzen will, welche die autonome Ästhetik des ewigen Augenblicks verherrlicht.
Puh, ein Satz wie eine Betonwand.
Aber hallo, definitiv ein Satz, den man langsam auseinandernehmen muss, um seine Tragweite zu erfassen. Lass mich versuchen, dir und auch dem Zuhörer dafür eine Analogie anzubieten, um das ein bisschen greifbarer zu machen.
Ich bin gespannt. Schieß los.
Es ist, als hätte die moderne Welt ihre WLAN-Verbindung zur Cloud verloren.
Okay, wobei die Cloud in diesem Fall für das Höhere steht, also für die Transzendenz.
Ganz genau. Jahrhundertelang waren die Menschen mit dieser Cloud verbunden. Das war Gott, das war das Absolute, das Versprechen auf ein ewiges Leben im Jenseits, irgendetwas, das größer ist als wir und definitiv außerhalb unserer kleinen physischen Welt liegt.
Mhm. Und das ist dann weggebrochen.
Richtig. In der Moderne, durch Aufklärung, Wissenschaft, Säkularisierung, ist dieser Router quasi kaputt gegangen. Wir haben diesen Transzendenzverlust. Wir starren auf unsere Geräte, wir starren in den Himmel und wir haben einfach kein Netz mehr nach oben.
Und was macht Gaia jetzt?
Anstatt nun verzweifelt zu versuchen, das Kabel zur Cloud wieder zu reparieren oder neue Antennen für Götter zu bauen, sagt diese Bewegung, vergiss die Cloud. Sie ist weg. Wir bauen stattdessen ein extrem starkes, helles, lokales Netzwerk direkt hier unten im Raum. Auf das Jetzt, auf diesen Raum, auf die physische Welt. Wir machen eine lokale Party, die so unvorstellbar intensiv ist, dass wir die Cloud überhaupt nicht mehr vermissen.
Weißt du, diese WLAN-Analogie macht den philosophischen Kern des Textes echt sehr gut sichtbar. Denn das wirft ja die praktische Frage auf, wie genau veranstaltet man diese intensive lokale Party?
Ja, wie funktioniert diese Verherrlichung des ewigen Augenblicks?
Der Text diagnostiziert den Verlust des Höheren eben nicht als eine Tragödie, an der die Menschheit zugrunde gehen muss. Er sagt vielmehr, die Lösung liegt nicht darin, nach einem neuen Gott im Himmel zu suchen. Die Lösung liegt im radikalen Hier und Jetzt.
Also das Göttliche im Moment finden.
Genau. Die göttliche oder absolute Erfahrung wird nicht mehr vertröstet auf ein Leben nach dem Tod, sondern sie wird in der direkten, autonomen, ästhetischen Erfahrung des gegenwärtigen Moments gesucht.
Das bedeutet also, wenn ich ein Kunstwerk erlebe, Oder noch besser, wenn ich Teil dieser sozialplastischen Handlung bin, wenn ich also dabei bin, die Gesellschaft zu formen, dann ist dieser eine winzige Moment der absolute Fokus meiner gesamten Existenz.
Richtig, weil es nichts anderes mehr gibt.
Es gibt keine Versprechungen auf spätere Erlösung mehr. Es gibt nur noch die Immanenz, dieses völlige Eingebettetsein in die Welt.
Völlig richtig. Der ewige Augenblick wird verherrlicht. Die Kunstreligion ersetzt die klassische Religion, indem sie den Moment heilig spricht, anstatt die Ewigkeit im Jenseits.
Das ist eine totale Verdichtung.
Ja, eine Verdichtung der Existenz auf die Gegenwart, befeuert durch die intellektuelle Theorie der Romantik und diese kompromisslose Aktion der Revolution, von der wir vorhin sprachen. Wenn es kein Jenseits gibt, muss das Diesseits eben so extrem ästhetisch aufgeladen werden, dass es für sich selbst stehen kann.
Wow. Wenn man das in seiner ganzen Konsequenz mal durchdenkt, blicken wir hier auf ein unglaublich tiefes, menschliches, philosophisches Konstrukt.
Definitiv.
Es geht um unsere Gesellschaft, um das Erbe der Romantik, um den schmerzhaften Verlust der Spiritualität in der Moderne und den Versuch, dieses Loch mit radikaler Kunst zu füllen. Es ist ein zutiefst menschliches Ringen um Bedeutung und Sinn.
Und genau in diesem Punkt, wo man denkt, okay, jetzt hat man die Tiefe des Textes erfasst.
Oh ja.
Da kommt der absolute Mindblown-Moment dieser Tiefenanalyse. Wir kommen nämlich zu den Metadaten des Dokuments.
Tiefgründigste menschliche Philosophie, Hegel, Moritz, Goethe und das Streben nach einer neuen Kunstreligion zu besprechen. Und dann?
Und dann schließt der Haupttext mit einem unscheinbaren in Arbeit.
Genau. Und dann folgt ein extrem strenges Copyright. Da steht schwarz auf weiß, Henrik Dückier, Copyright, alle Rechte ohne Ausnahmen vorbehalten. Da ist also ein menschlicher Autor, der mit eiserner Faust auf sein juristisches Eigentum pocht.
Aber was kommt direkt darunter?
Direkt darunter, als Überschrift für den Abschnitt, der offensichtlich als nächstes folgen soll, steht dieser eine Satz. 1. KI-generierter Text. Karl Philipp Moritz, ästhetische Autonomie.
Das ist so ein brillanter Bruch in der Matrix dieses Dokuments. Das könnte man sich kaum besser ausdenken.
Und dann dreht mir den Kopf buchstäblich auf links. Ich meine, wir sprechen über ästhetische Autonomie. Wir sprechen darüber, dass Kunst in sich selbst vollendet sein muss, frei von äußeren Zwecken. Wir sprechen über das innerste Wesen der menschlichen Gesellschaft.
Und dann sagt der Text, Edge, das macht jetzt die Maschine.
Genau, er kündigt beiläufig an. Übrigens, den nächsten Teil über genau diese zutiefst menschliche Autonomie hat eine Maschine geschrieben.
Das führt doch zu einem massiven Paradoxon, oder?
Kann eine künstliche Intelligenz überhaupt so etwas wie ästhetische Autonomie besitzen?
Das ist die große Frage.
Wie kann ein Algorithmus, der auf Trainingsdaten und Wahrscheinlichkeiten basiert, den ewigen Augenblick verherrlichen?
Das ist wirklich die tiefsinnigste Widersprüchlichkeit dieses gesamten Quellenmaterials. Betrachten wir das mal genauer. Auf der einen Seite hast du den menschlichen Akteur, diesen Henrik Dückier, der sein juristisches Terrain markiert, alle Rechte ohne Ausnahmen vorbehalten.
Ja, mein Text, mein Eigentum.
Genau, das ist der alte, durch und durch menschliche Wunsch nach Kontrolle. Da haben wir übrigens den Bogen zurück zum Anfang. Macht braucht Kontrolle. Er beansprucht die Macht über den Text.
Aber dann
drehe er sich um und übergibt die Deutungshoheit über den absoluten Kernbegriff, nämlich die ästhetische Autonomie von Karl Philipp Moritz, an einen Algorithmus, an ein Large Language Model, das letztlich nur berechnet, welches Wort statistisch am wahrscheinlichsten auf das nächste folgt.
Wahnsinn. Das wirft alles, was wir zuvor besprochen haben, komplett über den Haufen. Wer ist denn in diesem Szenario dann eigentlich die kunstrevolutionäre Avantgardistin?
Tja, wer formt hier wen?
Ist es der Mensch, der am Computer sitzt, das Prompt formuliert und sich die Rechte sichert? Oder ist es die Maschine, die aus Millionen von Textbausteinen aus all den philosophischen Texten der Geschichte diese völlig neue Synthese generiert?
Vielleicht, und das ist ein faszinierender Gedanke, ist die Maschine selbst die ultimative sozialplastische Handlung unserer Zeit.
Oh, warte, das musst du genauer erklären.
Naja, wenn der Text behauptet, dass Gaia alten Manifesten eine neue, individuelle Selbstbildungsgestalt gibt, dann erleben wir hier vielleicht, wie der Mensch seine eigene philosophische Selbstbildung komplett an die KI auslagert.
Krass.
Die KI liest Hölderlin, sie liest Hegel, Goethe, Moritz und Mao. Sie rührt all diese völlig unterschiedlichen Konzepte zusammen und spuckt die Blaupause für unsere neue Kunstreligion aus. Der Mensch beansprucht zwar das Copyright für das juristische Endprodukt, aber die eigentliche schöpferische Autonomie, das Zusammenweben der Gedanken, findet im schwarzen Kasten der neuronalen Netze statt. Die Maschine macht die philosophische Arbeit.
Puh. Das ist gleichermaßen faszinierend und furchteinflößend, was für eine wilde intellektuelle Achterbahnfahrt dieser winzige Absatz einfach war.
Oh ja, wir haben ordentlich Strecke gemacht.
Lass uns das kurz zusammenfassen. Wir sind gestartet bei Gaia und diesem Paradox, dass freie Intuition angeblich harte Kontrolle braucht. Wir haben diskutiert, was es bedeutet, die Gesellschaft wie Knetmasse zu formen und wie Carl Philipp Moritz' Idee der zweckfreien Kunst darauf angewendet wird.
Dann kam der Mau-Moment.
Richtig. Wir haben diesen völlig surrealen Cocktail aus Goethe, Hegel und Mao Zedong analysiert, in dem Theorie und radikale Praxis verschmelzen sollen. Und wir haben verstanden, dass all das dazu dient, die verlorene Verbindung zur himmlischen Cloud durch so eine vergötterte WLAN-Party des ewigen Augenblicks zu ersetzen.
Und gekrönt wurde all das von der plötzlichen, völlig unaufgeregten Enthüllung, dass diese zutiefst menschliche Sehnsucht nach ästhetischer Autonomie im nächsten Schritt von einer künstlichen Intelligenz formuliert werden soll. Die Maschine als Prophet der Immanenz sozusagen.
Genau. Und da fragst du dich jetzt als Zuhörer wahrscheinlich, warum habe ich mir das gerade angehört? Warum sezieren wir einen isolierten Textauszug aus dem Sommer 2025 dermaßen akribisch?
Weil es den Zeitgeist trifft.
Absolut. Weil dieses kurze Dokument perfekt illustriert, wo wir uns ideengeschichtlich gerade befinden. Es ist das ultimative Aufeinanderprallen von klassischer, tausendmal durchdachter Geisteswissenschaft und eiskalter, hypermoderner Technologie.
Es zeigt uns, dass philosophische Ideen, so alt und abstrakt sie auch sein mögen, immer wieder neu als Werkzeuge oder eben als Waffen geschmiedet werden können.
Genau. Worte sind mächtig. Sie formen Realität selbst dann oder vielleicht gerade dann, wenn wir nicht mehr mit absoluter Sicherheit sagen können, ob ein glühender menschlicher Philosoph oder eine rechenstarke Maschine sie in diese Form gebracht hat.
Es verdeutlicht echt eindrucksvoll, dass der Kampf um Bedeutung in unserer Kultur völlig neue Werkzeuge nutzt. Die Grenzen zwischen menschlicher Philosophie und maschineller Textgenerierung lösen sich nicht nur schleichend auf, sie werden hier ganz bewusst und offensiv als revolutionäres Stilmittel eingesetzt, um etwas völlig Neues zu schaffen.
Und das bringt mich zu einem finalen Gedanken, den ich dir heute zum Schluss mit auf den Weg geben möchte. Wir haben heute ja viel über das Verherrlichen des ewigen Augenblicks gesprochen.
Mhm.
Wenn das erklärte Ziel dieses Textes die Schaffung einer neuen kunstreligiösen Ursache ist, die genau diesen Moment des reinen Seins in den Mittelpunkt stellt und der Autor für die Ausformulierung dieses Kerns eine KI benutzt, dann drängt sich eine Frage auf.
Nämlich?
Sind Maschinen am Ende vielleicht sehr viel besser darin, den ewigen Augenblick zu erfassen als wir Menschen? Denk mal darüber nach. Wir Menschen schleppen immer den Ballast unserer Vergangenheit mit uns herum. Wir haben Traumata, wir haben Erinnerungen, wir bereuen Dinge.
Das stimmt, wir sind selten wirklich präsent.
Und wenn wir nach vorne schauen, haben wir Pläne, Hoffnungen, aber vor allem haben wir Angst vor der Zukunft. Angst vor dem Tod. Wir sind fast nie wirklich im Hier und Jetzt. Eine künstliche Intelligenz hingegen hat das alles nicht.
Sie lebt nur im Jetzt.
Ganz genau, sie hat keine schmerzhafte Vergangenheit und sie fürchtet keinen Tod. Sie existiert immer und ausschließlich im Moment der Berechnung. Das Token, das sie gerade generiert, ist ihre gesamte Welt. Vielleicht ist der perfekte, reine, ewige Augenblick, von dem die Romantiker träumten, gar nicht menschlich, sondern rein algorithmisch.
Ein ziemlich tiefgreifender Gedanke zum Schluss?
Ein Gedanke zum Mitnehmen, während sich diese philosophische Staubwolke langsam widerlegt. Schön, dass du dabei warst und bis zur nächsten Tiefenanalyse.
Bis zum nächsten Mal. Bleibt kritisch und neugierig.